kurze Wort, wie er ist. Ich habe mir dazu einige Aufzeichnungen gemacht und ich denke, es stört nicht, wenn ich sie der Wichtigkeit wegen vorlese. Bevor aber das kommt, was ich mir selbst habe schenken lassen, wollen wir jenen Vers lesen, der über unserer Konferenz steht, aus 1. Johannes 3, Vers 2. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wenn es offenbar werden wird, oder wenn er geoffenbart werden wird, wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und dazu jenen Vers aus 2. Korinther 3, der in diesen beiden Tagen auch schon oft erwähnt wurde, Vers 18, wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bilde von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn, den Geist. Ich möchte davon ausgehen, dass wir uns in einem geistlichen Stadium befinden, das weniger diesen Herrn kennt, als vielmehr die eigene Bedürftigkeit, das heißt die eigene Person, mit ihrer Unzulänglichkeit, Oberflächlichkeit, mit ihrem Fehlen, Straucheln, Sündigen, in ihrem weltlichen Umfeld, mit allen irdischen Bindungen und Versuchungen, durch leibliche Nöte, Schwierigkeiten, Krankheiten, Schmerzen, Todesfurcht, Kummer, Sorgen über alles und durch alles. Und ich meine damit alle, die ein Eigentum des Herrn sind. Wir nehmen es zwar an, dass wir neues, ewiges Leben haben, Kinder Gottes sind, Vergebung geschehener Sünden haben, doch selbst diese göttlichen Wirklichkeiten werden durch uns selbst abgewertet, kaum recht erfasst, weil uns eigene Vorstellungen darüber genügen. Diese geistlichen Werte geraten durch unsere Bequemlichkeit und Oberflächlichkeit ins Schwanken, werden uns zweifelhaft, weil wir den nicht so kennen, wie wir es sollten und könnten. Es ist aber der Herr allein, der uns diese göttlichen Wirklichkeiten durch seine Person und sein Werk garantiert. Das kaum zu kennen, geschweige denn zu wissen, ist die Ursache des heutigen Tiefstandes unseres geistlichen Lebens. Es ist deshalb kein Wunder, dass das persönliche Zeugnis so wenig anziehend ist für andere Gläubige wie Ungläubige. Wer von Ihnen möchte darauf eingehen, weltliche Freuden, Genüsse, Wohlleben gegen Zweifel, Klagen, Trübsinn, Depression, vage Hoffnung auf ein besseres Teil nach dem Tode einzutauschen? Und das zeigen Ihnen doch so unendlich viele Gläubige Tag für Tag. Ein solcher Tiefstand ergibt sich aber folgerichtig dadurch, dass wir uns selbst sehen, uns selbst leben, anstatt dem einen, dem wir hier schon im Glauben in seiner Herrlichkeit anschauen könnten, um unmerklich für uns in sein herrliches Bild verwandelt zu werden, wie es uns unsere Stelle in 2. Korinther 3, Vers 18 sagt. Und noch etwas zuvor. Wir geben uns zufrieden mit dem herrlichen Wort, wir werden ihm gleich sein. Wir stellen uns auch dieses und jenes darunter vor. Keine Sünde mehr, keine Schwachheit mehr, keine Trennungen, keine Schmerzen, Tränen, kein Geschrei mehr. Kummer und Seufzen werden entfliehen, kein Sterben, kein Tod. Ach ja, nur Friede, Freude, Seligkeit, unaufhörlich loben, preisen, anbeten und seien wir ehrlich, das alles eine lange Ewigkeit lang. Seht, so fängt es an, die innere Armut, das Nichtwissen offenbar zu machen. Es heißt im Sprichwort hier schon auf Erden, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Und eine Ewigkeit lang Seligkeit. Geht's nach dieser Gleichung, dann ist höchste Zeit, uns zu vergewissern, was es bedeutet, wir werden ihm gleich sein, wenn er geoffenbart wird. Das, was uns betrifft, nehmen wir wohl auf und an, denn letzten Endes wird's wohl etwas unvorstellbar Großes sein. Doch gibt sich kaum einer die Mühe, jene Gleichung zu berechnen, wir werden ihm gleich sein. Deshalb haben wir nur Ahnungen in der Hand. Und hinzu kommen je und dann eigene Vorstellungen und Wünsche. Die Gleichung aber heißt, gleich wie er ist. Weil du ihn so wenig kennst, kannst du auch die Gleichung nicht lösen. Beziehungsweise es kommen nur Rechenfehler dabei heraus. Du kannst dich selbst noch andere von der endgültigen Wirklichkeit nicht überzeugen. Deshalb möchte ich etwas darüber zusammentragen von dem, wie er ist. Als der Apostel gegen Ausgang des ersten Jahrhunderts seinen Brief schrieb, den wir in diesen Tagen hier abschnittsweise miteinander lesen und überdenken, lag das Erdenleben unseres Herrn 50 bis 60 Jahre hinter ihm. Doch als ob es gestern gewesen wäre, berichtet er von sich und den anderen, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Wenn wir also heute einen Begriff von diesem Herrn haben möchten, müssen wir doch auf den Bericht eines solchen Augenzeugen zurückgreifen, auf das also, was sie in der täglichen Nachfolge des Herrn erlebt haben, täglich, ja stündlich erlebten. Sie schauten es an, nachdem sie gehört und gesehen hatten, ja, sie haben ihn sogar betastet. Dieses Anschauen hat den Sinn, wir schauten mit Freuden und kostbar verweilender Aufmerksamkeit. Wenn wir heute unsere Bibel so lesen würden, wie jene ihn erlebten, dann ging jedem von uns das Herz ebenso auf wie jenen damals. Doch meist lesen wir unsere Bibel, weil wir uns darin finden wollen und müssen. Wir verdunkeln dadurch das Licht, das ihn und uns als den Mittelpunkt der Heiligen Schriften vorstellt. Lasst uns einmal jetzt ein wichtigeres Thema in der Bibel suchen, als immer nur mich und selbst, nämlich Christus allein, ihren Mittelpunkt. Dann erst bekommen wir auch ein Wissen darüber, was es bedeutet, ihm dann gleich zu sein, weil wir etwas mehr von ihm kennen, wie er ist. Der Bericht des Johannesevangeliums, wie auch der anderen Evangelien, ist ja das Sehen und Erleben seiner Person. Sie will uns der Heilige Geist in diesen Schriften vorstellen, in seinem Leben hier unter uns Menschen. So wie damals würden wir, wie jene, jeden Tag Neues hören, sehen, einmaliges, einzigartiges an ihm und durch ihn. Johannes sagt, das sei Herrlichkeit gewesen. Nur der Eingeborene vom Vater offenbarte sie, als das Wort Fleisch wurde. Die Apostel gewannen einen festen Begriff davon, von ihm, wie er ist. Machen wir uns doch auch daran, heute aus der Rückschau, die die Evangelien geben, ihn anzuschauen, das heißt, mit verweilender Aufmerksamkeit. Und die ist kostbar. Auch wir würden heute wissen, besser wissen, wie er ist. Denn er ist derselbe, gestern, heute. Und auch dann, wenn er geoffenbart werden wird und wir ihn so sehen. Sein Kommen auf diese Erde, in diese unsere Welt, sein Leben, sein Wirken wird uns berichtet. Uns wird sein Ausgang gezeigt, den er in Jerusalem erfüllen sollte, sein Leiden und Sterben, wir erleben es mit. Dies alles lässt sich nicht nur lesen, sondern zielstrebig erforschen, wenn wir gewillt sind, einmal nicht mehr an mich zu denken, wie Ter Stegen sagte. Wir lernen ihn dann von einer bestimmten Seite, ja von vier verschiedenen Seiten kennen, wie er ist. Das vom Geist Gottes inspirierte Zeugnis dieser heiligen Schriften lässt uns tiefen Einblick nehmen in sein Wesen, die Art unseres Herrn, so wie er sich inmitten der Sünder zeigte, wie er lebte, wirkte, sprach und handelte. Damit beginne für uns ein echtes Wissen, wie er auch heute ist, denn er bleibt derselbe. Wir lernten ihn kennen als den Sohn Gottes, den Eingeborenen, als wahrhaftiger Mensch, hier auf Erden, an Raum und Zeit gebunden, in seiner damaligen Entäußerung, in seiner fortschreitenden Erniedrigung bis zum Tod am Kreuze. Erinnern wir uns an Hinweise aus dem Wort. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, voller Gnade und Wahrheit. Oder Gott geoffenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist. Oder Gott sandte ihn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde, um an ihm die Sünde im Fleische zu verurteilen. Oder er wurde in allem den Brüdern gleich. Oder er brachte in den Tagen seines Fleisches seine Anliegen Gott dar, mit starkem Geschrei, mit Tränen. Oder er wurde um seiner Frömmigkeit willen erhört. Obwohl er Sohn war, lernte er den Gehorsam an dem, was er litt. Oder er wurde damit und dadurch der Anführer unserer ewigen Errettung. Oder er wurde in allem versucht, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen die Sünde. Oder er hat darum mit uns Mitgefühl, Mitleid, ist ein barmherziger und treuer hoher Priester. Er vermag rechtzeitige, verstehende Hilfe zu geben. Es wäre viel, vieles mehr noch aufzuzählen, um sein Wesen zu beschreiben, um Einblick zu haben, wie er ist. Ja, wir fingen an, ein wenig jenen zu verstehen, der schrieb, die Welt würde die geschriebenen Bücher über ihn nicht fassen. Und noch ein Geheimnis wollen wir von ihm nennen. Es war das Wohlgefallen der Fülle der Gottheit, in ihm zu wohnen. Und in ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Gott war in Christus. Er wurde Mensch und blieb Gott. Und so als wahrhaftiger Mensch ist er zur Rechten der Majestät in den Himmel. So wird er geoffenbart werden. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir sollen nach dem Ratschluss Gottes ihm gleich sein, wobei er der Erstgeborene unter vielen Brüdern ist. so zeigt uns der Geist Gottes Großes, Herrliches von diesem einzig einen, auch außerhalb der vier Evangelien. Wir bekommen damit von ihm eine reale Vorstellung, nicht nur allgemeiner Art, sondern wir nehmen Einblick in sein Wesen. Und obwohl für uns unerforschlich, unerschöpflich, ist gerade das ihn anschauen für den Glauben Labsal, Freude, Genuss, wie Petrus sagt, die Kostbarkeit. Er bleibt der Einzige, der Einzigartige, der Einmalige selbst dann, wenn wir ihm, dem verherrlichten Sohn des Menschen, gleich sein werden. Das zu erkennen und ehrfurchtsvoll zu beherzigen, dürfte dem, der ihn kennt, niemals schwerfallen anzuerkennen. Jene, die diesen einen Bruder nennen, wissen kaum, was sie sagen, obwohl er sich nicht schämt, uns Brüder zu nennen. Wie könnte, wenn wir ihn so kennenlernen, wie er ist, jemals bei dir und mir plumpe Vertraulichkeit aufkommen? Er hat in allem den Vorrang. Solch einen hat's auf Erden vor ihm und nach ihm nie gegeben. Selbst das Universum kennt nur ihn allein als seinen Mittelpunkt. Sollte er uns nicht noch viel mehr bedeuten? Wir können, wenn wir ihn in seiner Entäußerung betrachten, schon sein Wesen sehen. Denn er achtete es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Der erste Mensch hielt es für etwas Erstrebenswertes, Gott gleich zu sein. Das heißt schon, Gott gut und böse zu unterscheiden. Dazu führte ihn die Versuchung durch die Schlange, von der Frucht des Baumes zu essen. Er, der Sohn Gottes, gepriesen in Ewigkeit, entäußerte sich selbst, Gott gleich zu sein, eines ganz anderen Zieles wegen. Er war dabei in voller Übereinstimmung mit seinem Vater, wie mit dem Ratschluss Gottes. Dieser, der Vater, bereitete ihm sogar dazu einen Leib. Er machte sich selbst zu nichts. Denn was war das, was durch die Überschattung des Heiligen Geistes in der Jungfrau gezeugt wurde? Durch Propheten wird es gesagt, meinen Keim sahen deine Augen, während vieler Tage wurden sie, die Gebeine, gebildet, ich ward gemacht im Verborgenen. Er war schon in jenem Nichts, das Heilige, das geboren werden sollte, das Sohn Gottes genannt werden sollte. Das Wort ward Fleisch. So entäußerte er sich selbst. Er nahm Knechtsgestalt an, das heißt, in Gleichheit des Fleisches der Sünde, doch ohne Sünde. Er wurde nicht in Sünden geboren, sondern vom Heiligen Geist gezeugt. Heute habe ich dich gezeugt, sagt Gott. Du bist mein Sohn. Auch und gerade in dieser Entäußerung, in dem sich selbst zu nichts machen. Anerkannt großes Geheimnis, Gott geoffenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist. Und dabei in seiner äußeren Erscheinung wie ein Mensch erfunden, ein Kindlein in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Es ist Christus, der Herr, der Kyrios, der Aufgang aus der Höhe, der Erretter. Denn er und nur er allein wird sein Volk von ihren Sünden erretten. Daher und deswegen sein Name Jesus, der Herr ist Rettung. Und er erniedrigt sich selbst als ein Mensch erfunden, Er wurde gehorsam, lernte durch Leiden, obwohl er Sohn war, gehorsam bis zum Tod am Kreuze. Kennen wir nicht alle das Wort aus Philipper 2? Wie oft lasen wir es schon? So schnell, so flach, so ohne innere Regung. Es umfasst ja nicht nur sein Erdenleben, sondern es beschreibt Vorgänge vor seiner Zeugung, Empfängnis und Geburt und in gottgewollter Einmaligkeit einen Werdegang, der in seiner Einzigartigkeit allein schon die Grundlage echten Glaubens und das Kennzeichen der Gotteskindschaft ist. Dieses Wort, Philipper 2, sollte uns beim Lesen und Vorlesen doch nicht so schnell über die Lippen gehen. Denn jede neue Aussage beschreibt heilige Geheimnisse der Gottseligkeit. Wie sollten wir sie nehmen, jedes Einzelne als eine Kostbarkeit, die uns den groß macht in seiner Selbstentäußerung, in seiner fortschreitenden Selbsterniedrigung. Gabriel teilt es der Maria mit, nachdem er schon zu Zacharias von diesem Herrn, dem Gott Israels, gesagt hatte. Elisabeth ist voller Freude. Die Mutter ihres Herrn steht vor ihr. Johannes, noch ungeboren, hüpft vor Freude. Maria lobt den Herrn. Zacharias nennt ihn den Aufgang aus der Höhe, die herzliche Barmherzigkeit, die Erfüllung der Verheißung an die Väter. Josef nimmt die Weisung des Engels in sein Herz und hütet das Geheimnis mit rechtlichem und ehrfürchtigem Schutz. Der Engel des Herrn mit himmlischen Heerscharen gaben Gott in der Höhe Anbetung und weckten Hirten nach dem Großen zu sehen. Sie fanden keine heiligen Scheine, keine strahlenden Windeln, keinen von Engeln gefüllten Stall, Windeln wie alle Windeln, eine Krippe und Christus den Herrn als Kindlein umsorgt von Mutterliebe, weil der Herr sich zu nichts gemacht hatte, damals vor 9 Monaten, und nun ein Kindlein geworden ist. Seht, das alles zeigt uns bis heute, wie er ist. Auch das gehört zu unserem, ihn zu erkennen. Wie geheimnisvoll groß ist er, bereits in diesem Stadium seines Menschgewordenseins. An dieser Stelle wollen wir durchaus nicht von uns reden, noch von dem, was wir sein werden. Wir wollen nur einmal und ausschließlich fragen, wie ist er denn? Vielleicht, ja gewiss, kennen wir das alles schon lange. Es ist aber die Frage, ob's unsere Herzen anrührt und wir von uns selbst dabei wegkommen, um anzuschauen mit kostbar verweilender Aufmerksamkeit. Alles das und noch unendlich mehr von ihm, über ihn, gehört dazu. Ach, dass wir Menschen doch so kleine Herzen haben. Und das andere Wort, ich will anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. So sollte es wohl sein. Oder das andere Dichterwort, schließe mein Herz die selige Wunder fest in deinen Glauben ein. So sagen's die Dichter. Und das alles ohne Kerzenglanz. Nun, wir lassen noch viele Schönheiten zurück, wenn wir uns kurz auch jetzt mit auf seinen Weg begeben, um etwas von der Herrlichkeit anzuschauen, die sich damals denen offenbarte, die er in seine Nachfolge rief. Zudem ist es auch jetzt der Heilige Geist, der ihn vor uns und in uns groß machen und verherrlichen will. Folgen wir dem Geist bei diesem außerordentlichen Wollen und seiner außerordentlichen Aufgabe? Zu oft lesen wir die Evangelien, um unseren Glauben oder Unglauben daran Maß zu nehmen, weil wir Wunder erleben möchten, Heilungen, Außerordentliches, Visionen, Gesichte und was weiß ich mehr. Doch wir gehen an ihm, dem größten aller Wunder, vorbei, wie damals sogar oft die Jünger. Doch das können wir täglich probieren, wenn wir seine Herrlichkeit anschauen. Das braucht Verweilen. Dann und dadurch werden wir hier schon in sein Bild verwandelt, weil andere noch nicht gemerkt haben, dass wir ihm gleichen. Deshalb müssen wir uns eingestehen, wir kennen ihn und seine Herrlichkeit nicht oder viel zu wenig. Seht doch, nicht nur seine Gestalt wie ein Mensch erfunden bringt uns immer neu ins Staunen, gibt uns Freude und Genuss, sondern sein ganzes Wesen. Wir unterscheiden uns voneinander durch das Hervortreten bestimmter Eigenschaften, das heißt Tugenden, ja sogar Untugenden. Bei ihm ist es aber ganz anders. Nicht nur, dass er keine Untugenden hatte. Nein, seine Tugenden, das heißt alle Eigenschaften, standen in voller Harmonie zueinander. Sie bildeten einen einmaligen Akkord, der von dieser Erde, von dem Sohn des Menschen, dem Sohne Gottes, das all durchtönte und das Vaterherz aufs Höchste beglückte. Noch nie wurde von einem Menschen Gott so herzlich erfreut, selbst nicht durch die ersten Menschen in ihrer Unschuld. Wir mögen diesen Akkord einen Gleichklang nennen. Die Schrift spricht von einem duftenden Wohlgeruch, eines Räucherwerks, das zu gleichen Teilen gemischt, im Mörser zerstoßen, die einzelnen Bestandteile nicht mehr erkennen ließ, aber durch das Feuer auf dem goldenen Rauchaltar die ganze Wohnung Gottes mit einem einzigartigen, einmaligen Wohlgeruch erfüllte. Er gehörte wesentlich mit zur Atmosphäre der Hütte und des Tempels. Christus ist dieser Wohlgeruch. Seine Tugenden brachten das zustande. Damals begleite ihn doch durch die Berichte der Evangelien, richte dein Augenmerk nur auf ihn, diesen Herrn, dann wird er dir groß und du findest auch an ihm alles lieblich. Er ist ausgezeichnet vor Zehntausenden. Welche Wirkungen hätte das für dich? Nimm seine Abhängigkeit, seinen unbedingten Gehorsam dem Vater gegenüber. Nimm ihn einmal als Gegenstand deiner Forschung oder seine Demut, seine Sanftmut. Oder nimm auch einmal den unermüdlichen Fleiß oder trage zusammen, wie und wo du ihn beten siehst und hörst. Sieh dir sein Mitleiden an, wenn er die Elenden der Herde sieht und sie versorgt. Denke an den Mann der Schmerzen, doch auch wieder an den Ausdruck und Genuss der Freude, die sich in seinen Augen spiegelt, in seinen Worten. Höre einmal ganz still geworden zu, wenn er mit seinem Vater spricht. Ja, rede ihm nicht von dir, wenn er dir von seinem Vater etwas sagt. Wenn du seine mächtigen Taten beobachtest, dann tu es nicht so schnell mit der Feststellung ab, er war ja der Sohn Gottes, sondern forsche ehrfürchtig, wie sie zustande kamen und was sie eigentlich als Ziel und Zweck hatten. Vergiss bei allem nicht seine fortschreitende Erniedrigung, wie ein Mensch erfunden. Ihn hungerte, er hatte Durst, er war ermüdet, er wartete auf Mitleiden und wurde bitter enttäuscht. Müde und schlafend liegt er hinten im Schiff auf einem Kopfkissen. Sie müssen ihn wecken, weil sie fürchten, unterzugehen. Er zahlt seine Tempelsteuer, und doch ist er der Herr des Sabbats, und der Tempel ist seines Vaters Haus. Er schaut empor und betet über 5 Broten und 2 Fischen, und im Weitergeben seiner Hände mehrt es sich zur Sättigung von mehr als 5000 Leuten. Er entweicht, zieht sich unbemerkt zurück, weil er weiß, dass seine Stunde noch nicht gekommen ist. Er geht über die Wasser, er stillt das Wogen der Wellen, den Sturm mit einem kurzen Machtwort, dass alle fragen, wer ist denn dieser? Er steigt ins Schiff und alsbald legt es am Zielort an. Er ist, wie oft, innerlich bewegt, so dass seine Jünger es an seinen Augen in seinem Gesicht wahrnehmen können. Er erschüttert sich, vergisst Tränen. Mit starkem Geschrei bringt er seine Anliegen dem dar. Gott, er scheut sich nicht, seine Gefühle zu zeigen, dass andere sogar sagen, seht, wie lieb hat er ihn gehabt. Er hält es nicht unter seiner Würde, als Rabbi mit einer fremden Frau zu sprechen. Und Kindlein nimmt er auf seine Arme, in seine Arme, sie zu segnen, um sie zugleich seinen Jüngern als gutes Beispiel einfältigen Glaubens in ihre Mitte zu stellen. Er ist betrübt bis in den Tod. Seine Jünger hören und sehen. Sie sehen es ihm an. Er betet hörbar zum Vater gerade diesen Kelch wegzunehmen. Und dann kommt er gestärkt für den schwersten Weg zu ihnen zurück, mit eindringlicher Warnung. Er tritt den Häscher entgegen mit seinem Ich bin's, und alle fallen vor ihm zu Boden, um gleichzeitig zu befehlen, wenn ihr mich sucht, diese Last gehen. Er lässt sich binden, doch zuvor rührt seine Hand das abgeschlagene Ohr eines Mannes an, der Malchus hieß. Seine Verhöre, vor wie vielen Gremien, durchsteht er trotz Hohn, Schlägen, Speichel, in hoheitsvoller Würde, jeder Zoll ein König, weist mit Bestimmtheit jenen Schlag als ungerechtfertigt ab und lässt sich gebunden von einem zum anderen führen. Wenn die Verhandlung stockt, gibt er, weil er um seinen Auftrag weiß, selbst das Stichwort, das unbedingt zu einem Todesurteil ohne Barmherzigkeit führen muss. Welch ein Herr! Vor dem Römer spricht er von seinem Reich und dass er ein König ist, dazu in die Welt gekommen, um der Wahrheit Zeugnis zu geben. Pilatus fragt schließlich ahnungsvoll und in geheimer Furcht vor ihm, wo bist du her? Und seht, der Herr schweigt. Er wird gegeißelt, mit Dornen gekrönt, gemartert. Ihm wird das Kreuz aufgelegt, er trägt's hinaus. Und trotz aller Welt Klagen ist er das grüne Holz. Und alle, die jetzt Gewalt an ihm üben, das dürre, über ihn braucht man auch jetzt nicht zu weinen, wohl aber über sich selbst. Was würden sie erleben? Sein Blut kam über sie und über ihre Kinder. Während man ihm die Kleider nimmt, während man ihn kreuzigt, verweigert er bewusst den Trank mit Myrrhen und spricht in Ruhe mit seinem Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Und dann in jenen Qualen feucht sein Ohr und Herz dem Gespräch der Schächer, und trotz eigener Qual ist sein Zuspruch für den, der sich schuldig vor Gott nennt, voller Ruhe und Bestimmtheit. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Er durchlebt jene Finsternis bis zur 9. Stunde. Und an ihrem Ende schreit er auf, Eli, Eli, lama sabachthani. Und wieder ein lauter Schrei. Und die Erde bebt, Felsen zerreißen, Gräber tun sich auf. Tote, entschlafene Heilige werden auferweckt. Warum nicht? Denn der Hauptmann sah, wie er schrie und verschied, und ihm entfährt es wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Was hatte Pilatus gefragt? Wo bist du her? Und doch, irgendwann zwischen diesen Ereignissen erleben wir weihevolle Stille. Er sieht seine Mutter, sieht den Jünger, den er liebte, und seine Sorge um sie übergibt er Johannes. Weib, siehe dein Sohn. Und dann das eine, in aller Stille und Weihe, es ist vollbracht. Und er neigt das Haupt und übergibt den Geist. Niemand nahm ihm das Leben, er ließ es von sich selbst. Noch mehr und immer noch mehr könnte von uns angeschaut werden, denn göttliche Fülle über ihn birgt die Heilige Schrift. Erklärbar ist nicht, dass die Fülle der Gottheit in ihm wohnt, als er durch das Blut seines Kreuzes die Versöhnung zustande bringt. Gott war in Christus, ich in dem Vater, der Vater in mir, und alles unter voller Entfaltung des Geistes Gottes, des Geistes des Vaters und des Sohnes. Geheimnisse der Gottseligkeit. Doch greifen wir noch einmal zurück, nachdem wir ihn zum Kreuz um Sterben folgten. Es gibt besondere, geheimnisvolle Augenblicke, wo unter dem Gewand seiner Niedrigkeit seine Herrlichkeit aufstrahlt. Oftmals nur kurz, aber für die Jünger gab es jedes Mal Staunen. Er weiß, dass er Lazarus auferwecken will, und er vergießt Tränen. Er will zur Grabesstätte und fragt doch, wo habt ihr ihn hingelegt? Er lässt sich den Weg weisen, er betet zum Vater, ich weiß, du hast mich erhört, er dankt dafür. Dann gebietet er, den Stein von der Gruft zu nehmen. Mit lauter Stimme gebietet er, dem Lazarus herauszukommen. Und der Tote kam heraus. Hören und schauen wir recht hin. Und dann ist er wieder wie ein Mensch, der sagt, löst ihn auf und lasst ihn gehen. War so eben Himmelsglanz zu sehen? Und doch so unmittelbar für einen Augenblick bringt die Kraft seiner Stimme etwas zustande, was selbst große Propheten nicht taten. Er gebietet und er stand da. Dieses Mal der Tote, der wieder ins irdische Leben zurückbefohlen wurde. Wir könnten so fortfahren, ihn zu erkennen, der in allem den Brüdern gleich wurde, mit Schwachheit umgeben. Schritt für Schritt zog er, wie alle anderen auch, über ihre Straßen. Und doch ging von ihm eine Hoheit aus, die seine Feinde in ihre Schranken wies, bis er sich selbst in ihre Hand gab. Und auch die Seinen damals, trotz glückbringender Vertrautheit, staunten täglich mehr, wer ist denn dieser? Nun, wir wissen, denn heute, wissen wir denn heute, wie er ist? Ja, wie ist er? Und dann auch das noch. Welche Kraft, Geist und Leben waren seine Worte zu Einzelnen, zu den Vielen, im Zuspruch für den Glauben, im Mahnen der Seinen, im Warnen seinem Volk gegenüber, die Zeit, ihre Zeit doch jetzt endlich zu erkennen? Und wie furchterregend seine Gerichtsworte. Und schauen wir ihn im harten Disput mit Sadduzäern, Schriftgelehrten, Pharisäern, Herodianern. Sie fragen mit ausgereifter Hinterhältigkeit, ihn zu fangen. Er durchschaut einen jeden und welche tief sicheren, treffsicheren Antworten erhalten sie. eigentlich können sie einem leid tun, wie sie vor ihm offenbar werden. Ihm macht's keine Mühe, sie matt zu setzen. Doch wenn er sie fragt, jene Meisterfrage von dem Christus, wessen Sohn er sei, dann haben sie keine Antwort. Meister, das hast du gut gesagt, war das, was einige von ihnen voller Staunen ihm sagten. Dabei hatte schon der Zwölfjährige durch seine Fragen und Antworten Lehrer Israels in Staunen gebracht. Achte einmal auf seine Augen. Ein Blick und Petrus bricht zusammen. Ein Blick und der reiche Jüngling nimmt es mit nach Hause, er hat mich lieb. Seine Augen suchen, um die zu sehen, die ihn angerührt hat. Vor diesen Augen kann sie sich nicht verbergen. Sie holen sie herbei. Die Frau merkt, sie kann vor ihm nicht in die Verborgenheit flüchten. Doch ihre Furcht ist umsonst. Er holt sie mit seinen suchenden Augen, um ihr die Gewissheit einer beständigen Heilung zu geben. Sie brauchte nicht lange auf neue Krankheitsfolgen zu warten. Zum anderen war es ihr Glaube an ihn, der sie zu ihm führte. Er hatte die Kraft gespürt, die ihr Glaube für sich in Anspruch nahm. Ja, immer ist es auch bei uns Neues erkennen, Neues zum Staunen, Neues, das uns ihn lieben und anbeten lässt. Und den werden wir sehen, wie er ist. Doch noch einen Zeitabschnitt wollen wir durchsuchen, um ihn kennenzulernen, wie er ist. Das ist die Zeit der 40 Tage nach seiner Auferweckung, seiner Auferstehung. Er wurde auferweckt durch die überschwängliche Größe der Macht, der Stärke des Vaters, durch seine Herrlichkeit. Andererseits nahm er das von sich selbst gelassene Leben wieder nach dem Gebot des Vaters, das er von Anfang an hatte. Er ist die Auferstehung, er ist das Leben. Kaum ist er jedoch auferstanden, hat er wieder an den Armen der Herde zu tun, um sie, die ängstlichen Zerstreuten, zu sammeln. Zuerst jene Frau, die mit seinem Tode alle Gewissheit verloren hat, ob ihre Befreiung von 7 Dämonen auch heute, morgen, im nächsten Jahr noch Bestand hat, jetzt, wo er tot ist. Er sagt ihr, dass sie ihm gehört. Er ruft sie nämlich als ein Schaf seiner Herde mit ihrem Namen. Und er sendet sie vom Grab weg, aus seiner sichtbaren Gegenwart, in die Gewissheit und Geborgenheit der eigenen Schafherde, für die er sein Leben gegeben hat und wiedergenommen hatte. Simon, sprach er unter 4 Augen. Die ängstlichen Frauen erlebten ihn und große Freude füllte ihre Herzen. Die 2 nach Emmaus holte er nach Jerusalem zurück. Er traf außer Thomas alle abends hinter verschlossenen Türen. Nach 8 Tagen wurde auch Thomas von dem Auferstandenen überzeugt. Er aß und trank mit ihnen, nicht seinetwegen, sondern ihretwegen, indem er damit ihren Glauben festigte. Ihre Augen wurden einmal gehalten, damit er ihnen alles sagen konnte, was ihn betraf. Ja, er war derselbe, und doch anders, ganz anders als vor seinem Sterben. Und wieder kommen sie aus dem Staunen nicht heraus, denn er weiß es so zu machen, dass er nur den Seinen erscheint. 40 Tage hindurch wurde er von ihnen erlebt, und er unterrichtete sie über die Dinge des Reiches Gottes. Sie fragten, er antwortete, er fragte, 3-mal den Simon. Und was kam dabei heraus? Er erschien 500 Brüdern auf einmal. Ja, welch ein Herr! Er bekümmert sich um jeden und dann lässt er sie teilhaben an seiner Auffahrt zum Vater dahin, wo er zuvor war. Das heißt, indem sie ihn sehen. Doch kein W und Ach, sondern Freude, Loben und Danken ist bei ihnen zurückgeblieben, so wie wir es auch erleben würden und tun müssten, wenn wir wüssten, wer er ist. Nur noch etwas fehlt, um zu wissen, wer er ist. Es ist das, was der Geist Gottes über ihn schreibt in den Büchern des Alten Testamentes. Er ist der Aufgang aus der Höhe, die herzliche Barmherzigkeit, die uns besucht hat. Er ist der Kyrios, der Herr Adonai, Yahweh, der ich bin, Shaddai, der Allmächtige, Elohim, der ewige, starke Gott, Gott Zebaoth, Herr der Heerscharen, Yahweh Jireh, der auf seinem Berge das Schaf zum Brandopfer ersehen wird, El Olam, der Gott der Zeitalter, ich, der Herr, Adonai, dein Arzt, der Hirte Israels, der Stein, der Fels. Er ist der Anfang, der als das Wort im Anfang bei Gott war, der Gott ist, durch dessen Wort alles ins Dasein gerufen wurde, der gebot und er stand da, der das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre, und der das Sichtbare nicht aus Erscheinendem werden ließ. In ihm allein ist Leben, er ist das Licht, der aus der Finsternis Licht leuchten hieß. Er gebot mit dem Wort seiner Macht, und alles stand da nach seiner Art. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung, wie der Erstgeborene aus den Toten, wie auch der Erstgeborene der Toten. Wer ihn gesehen hat, hat den Vater gesehen. Er hält auch bis heute und hinfort alles aufrecht durch das Wort seiner Macht. Wir mögen von ihm alles aus dem Alten Testament zusammentragen. In seinen Erdentagen, den Tagen seines Fleisches, leuchtet von allem diesem weniger oder mehr heute oder morgen, ja noch im Leiden und Sterben als Herrlichkeit und Geheimnis auf. Das Wort, wie er ist, es sollte uns fragen, wie ist er denn? Und wie ist er, wenn er geoffenbart wird? Denn es wird ja unser Gleichsein mit ihm gerade davon abhängig gemacht, dass wir ihn sehen, wie er ist. Das allein bringt ja unsere Umgestaltung zustande. Solch durchgreifende Wandlung hängt also vom Sehen dieser einzigartigen Persönlichkeit ab. Der Geist Gottes sagt an anderer Stelle, von diesem Augenblick ihn zu sehen. Es ist seine wirksame Kraft, mit der er vermag, sich alle Dinge zu unterwerfen, dann, wenn er unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit. Zwischen ihm, wie er ist, und unserem gleichförmig werden mit ihm bestehen durchaus grundlegende Unterschiede, wie wir es deutlich in der Schrift lesen können. Er sprach davon nach seinem Tod zu seinen Jüngern: Mein Vater, euer Vater, mein Gott, euer Gott. Er sagte nicht einfach, unser Vater, unser Gott. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du, Vater, mir gegeben hast. Und andererseits, sie sollen meine Herrlichkeit anschauen, die ich, Vater, bei dir hatte, ehe die Welt war. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Deshalb dürfen, ja müssen wir bei dem Wort, wie er ist, an alle diese ewigen Werte und Kräfte und die Macht denken, die ihm als das Wort bei Gott und das Gott ist, ausmachen. Gott gepriesen in Ewigkeit, die Fülle der Gottheit. Wir ahnen dahinter seine Allmacht als Schöpfergott in seiner Weisheit und Zielsetzung, dass die Schrift uns erklärt, er gebot und er stand da. Durch das Wort seiner Macht, ihm ist alles unterworfen, auch die von ihm geschaffenen Mächte, Gewalten und Fürstentümer. Alles ist durch ihn, ohne ihn nichts, alles für ihn und zu ihm hin. Denn das und noch viel mehr liegt in dem kleinen Wort, wie er ist. Seine ganze für uns unfassbare Persönlichkeit tritt in Aktion, wenn er uns ruft, die einen als entschlafene Heilige, die anderen von uns als noch hier Lebende auf Erden, um sie durch einen Befehlsruf aufzuerwecken, beziehungsweise sie mit uns entgegenzurücken, zu entrücken, unter gleichzeitiger Verwandlung, Überkleidung mit Leibern seinem Leibe, als wahrhaftiger, verherrlichter Menschensohn gleichförmig. Allein unser Sehen, wie er ist, bringt das zustande. Es lässt uns heute nur ahnen, welche Allmacht ihm eignet, welch göttlicher Wille hinter jenem Befehlsruf steht, welche überschwängliche Lebenskraft von ihm ausgeht, um aufzuerwecken, um zu entrücken, zu überkleiden, das heißt zu verwandeln, und das nicht während einer Entwicklung über Zeiten hinweg, sondern alle Abläufe, und sie vollziehen sich an jedem von uns persönlich, in einem Nu, in einem Augenblick. Und zudem kommt bei diesem gewaltigen, ja göttlichen Akt und Augenblicksakt keine uniforme Masse heraus, sondern wir gehen als Einzelpersönlichkeiten mit unterscheidenden Erkennungsmerkmalen in das Vaterhaus ein, dahin, wo ich bin, so sagte er es damals. Wir werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, werden wir bei diesem Nu das Bild des Himmlischen tragen, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Er sagt, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Das heißt, dasselbe Leben haben, weil er es hat, das heißt, nach seinem Tode nahm, beziehungsweise empfing. Es ist also im eigenen Interesse, darüber zu sinnen, wie ist er denn, wenn er geoffenbart werden wird, wenn wir ihn sehen. Wir brauchen dabei keine Fantasien zu entwickeln, keine Schwärmerei, keine Visionen, Gesichte, Träume zu haben. Nein, ihm sei Dank. Und was für ein Zerrbild würde dabei herauskommen und uns zu schaffen machen. Wir haben, so sagte und schreibt es Petrus, das prophetische Wort Befestigter, auf welches zu achten wir gut tun. Denn wir haben euch die Macht und die Ankunft des Herrn nicht kundgetan, indem wir erdichteten Fabeln folgten, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berge waren. Allein unsere Oberflächlichkeit im Glauben, unsere für uns so bedeutungsvolle, unser wichtiges Ich, selbst als Kind Gottes, hindert uns, um selbst alles das aus seinem Wort zusammenzutragen, was ihn betrifft. Ist das nicht ein jämmerlicher Zustand? Wollen wir unsere Zeit, bis der Herr geoffenbart wird, weiter in solcher Dürftigkeit geistlichen Lebens verbringen? Er will das ganz gewiss nicht. Hätte uns nicht sonst alles Nötige von und über sich in seinem ganzen heiligen Wort schwarz auf weiß hinterlassen? Du hast da deine Bibel in der Hand. Und wie wenig weißt du von dem, der im Mittelpunkt ist? Du machst das fürchte dich nicht, suchen, lesen, unterstreichen. Was nützt es dir, wenn du kaum etwas über den weißt, der es dir sagt? Ist das nicht Oberflächlichkeit? Vielleicht sogar Trägheit oder Faulheit? Ist es da ein Wunder, dass dein Leben sich über die Runden quält, dass du mit eigenem Anstrengen besser werden willst, dass du immer neu am Boden liegst und was weiß ich mehr? Weißt du, wer er ist und wie er ist? So schnell trösten wir uns mit unserer kleinen Erkenntnis, der kleinen Kraft, der großen Vergesslichkeit, so wenig Zeit, so vielen Umweltschäden und Einflüssen. Dabei brauchtest du nur einmal anders deine Bibel zu lesen. Du würdest auf einmal und immer mehr und neu ihn kennenlernen, wie er ist. Das gäbe Sicherheit, Zeugniskraft, Glaubenskraft, Trost, Freude, Friede, Geborgenheit, Gewissheit, Genuss. Denn er hat gesagt, sie sollen Leben haben und es in Überfluss haben.